Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Hallo Philipp.
Hi Felix.
Ja, der Satz, kaufen Sie Aktien und nehmen Sie Schlaftabletten, gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt. Er stammt vom 1999 verstorbenen Investor André Costolani und bedeutet, Geduld bzw. Faulheit können am Aktienmarkt eine sehr erfolgreiche Strategie sein. In diesem Sinne sind Faultiere eigentlich die idealen Investoren. Diese zotteligen Tierchen schlafen zwischen 15 und 20 Stunden am Tag. Da sie bis zu 40 Jahre alt werden können, verschlafen sie also fast 34 Jahre ihres Lebens. Was Anleger daraus lernen können? Eine ganze Menge. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie ihr ohne viel Aufwand euer eigenes Faultierdepot baut, welche Anbieter sich dafür am besten eignen und warum ihr mit der richtigen ETF-Strategie ganz lange nichts mehr tun müsst. Ja, Philipp, heute reden wir über den Traum eines jeden Anlegers. Schlafen und dabei Geld verdienen. Jetzt hast du ja seit kurzem auch ein kleines Kind, das dich ganz gut auf Trab hält, wie ich gehört habe. Wie neidisch bist du aktuell auf Faultiere?
Seit kurzem kann man nicht mehr sagen. Die Kleine ist ein Jahr alt mittlerweile und hält uns momentan immer weniger auf Trab. Aber um deine Frage zu beantworten, wie neidisch bin ich auf Faultiere? Ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, weil diese armen Tiere hängen ja den ganzen Tag auf dem Baum ab und gehen einmal in der Woche oder so runter und verlieren da irgendwie zwei Drittel ihres Körpergewichts und die meisten sterben dabei. Also so einfach ist das Leben eines Faultieres dann doch nicht, so wie du es dir vorstellst, Felix.
Na gut, da hast du recht, aber wir wollen ja eigentlich an positiven Seiten des Faultieres lernen, nämlich viel schlafen, dabei vorher gute Entscheidungen treffen und eben nicht dann vom Baum fallen und dann merken, oh, es war doch nicht so eine super Idee.
Ja, ich bin natürlich auch ein großer Freund von Faultieren. Also wenn ich dich mal bei uns in unsere Duisburger Wohnung einlade und du siehst, wie viele Faultiere irgendwo rumstehen, wir haben 1000 Faultier-Kuscheltiere irgendwo rumstehen, das ist schon irgendwie so ein kleiner Fetisch geworden. Also ich bin doch ein Freund von Faultieren, aber ich möchte selber keins sein. Aber so, wir wollen ja heute über etwas sprechen, was ein Faultier mit Geldanlage zu tun hat. Und wie du ja schon in der Anmoderation gesagt hast, ja, da können wir von diesen Tieren doch eine Menge lernen.
Ja, es geht darum, jetzt heute ein für jeden umsetzbares, einfaches Wertpapierportfolio zu bauen und uns dabei eben an den Tugenden des Faultiers zu orientieren. Und dafür haben wir euch eine Anleitung in 7 Schritten gebaut und werden damit jetzt im Laufe der nächsten Minuten euch durchführen.
Ja, und wenn ein Faultier an der Börse aktiv wäre, dann würde es natürlich auf das Konstrukt mit den 3 Zauberbuchstaben setzen, nämlich ETF. So, Felix. Was heißt ETF für alle, die es noch nicht gehört haben, obwohl ich glaube, dass das Thema mittlerweile so bekannt ist, dass die meisten mit dem Begriff irgendwie was anfangen können?
Ja, da fliegen wir jetzt ganz schnell durch, würde ich sagen. Also ETF, in Englisch Exchange Traded Funds, eine Möglichkeit durch passive Fonds quasi an Entwicklung von Indexfonds oder an Aktienmärkten generell teilzuhaben. Verbraucherschutz haben, finde ich, einen deutlich einfach zu merkenden Erklärung für diese 3 Buchstaben gefunden, nämlich E wie einfach, T wie transparent und F wie fair. Das finde ich tatsächlich eigentlich trifft's ganz gut auf den Punkt. Und ETFs haben ja schon eine relativ lange Geschichte, muss man sagen. Also oft wird es ja noch ein bisschen als das neueste Konstrukt verkauft. Stimmt aber gar nicht. Philipp, sogar in Deutschland wurden sie schon im Jahr 2000 eingeführt.
Ja, und ist natürlich für den meisten Privatanleger so die beste Art und Weise, am Aktienmarkt aktiv zu sein. Also du hast da ja einen Korb von Unternehmen, die halt in diesem ETF drin sind. Da investierst du einfach jeden Monat, jede Woche, je nachdem, wie dein Sparintervall ist und bist dann einfach zufrieden. Du musst dich jetzt nicht damit auseinandersetzen, wie so die jüngsten Quartalsergebnisse bei speziellen Unternehmen halt sind. Also es ist halt so die einfachste Art und Weise, am Kapitalmarkt aktiv zu sein, kann man, glaube ich, quick and dirty zusammenfassen.
Ja, und also auch die Ergebnisse sprechen ja für ETFs, weil also auch viele aktiv gemanagte Fonds, also Fonds, die von einem Manager oder von mehreren Managern betreut werden und dann aktiv eben auch hin und her getradet werden, schneiden nur eine ganz, ganz geringe Zahl wirklich besser ab als langlaufende ETFs. Also das ist sowohl günstiger als auch eben oft erfolgreicher an der Börse.
Okay, also Faultierregel Nummer 1, statt auf Einzelaktien doch eher auf ETFs setzen. Warum? Also wir haben ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt, ja, die sind einfach, die sind simpel in der Handhabung, ich muss da nicht ständig reingucken, aber es gibt ja noch ein paar andere Vorteile, die ETFs mit sich bringen und die gerade für das Faultier unter den Anlegern ganz interessant sind.
Ja, die meisten ETFs, also die bekanntesten zumindest, folgen ja einer Vielzahl von Aktien, da reden wir von Hunderten bis 1000 Aktien in einem einzigen ETF. Heißt natürlich dann auch für den Anleger maximal breite Streuung, ohne dass man viel tun muss. Man muss jetzt nicht wissen, was das Unternehmen 120 jetzt für einen Namen hat, was sie genau machen. Die verteilen sich dann so, dass eben die Risiken gut verteilt sind. Und wenn du es eben lange laufen lässt, davon reden wir ja quasi, Faultier einmal kaufen, hängen lassen, schlafen und irgendwann wieder aufwachen, über Gewinne freuen, dann hat das in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, und vor allem ETFs sind halt ultra günstig. Also wer jetzt über so einen klassischen Fonds halt geht, der zahlt gerne mal 1,5% oder so an laufenden Kosten.
Ja.
Mindestens im Jahr. Und bei einem ETF bist du teilweise bei 0,1% mit dabei. Also billiger geht da eigentlich nicht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Ja, und gerade diese laufenden Kosten, die muss man nochmal betonen, die werden ja ganz gerne mal ein bisschen ausgeblendet und sowas, aber wenn man sich vorstellt, ein Fonds, der 1,5% erstmal im Jahr kostet und einer, der nur 0,2% im Jahr kostet, also diese Kosten musst du ja mit deiner Rendite erstmal wieder reinbringen. Also und das daran scheitern eben auch viele aktive Fonds tatsächlich.
Jetzt haben manche Faultiere ja nicht so unfassbar viel Geld auf dem Konto. Also ne, so gerade Berufsanfänger, die haben jetzt nicht so die Möglichkeiten, jeden Monat 300 Euro oder so zu investieren, sondern da fängt man ja kleiner an. Aber so Felix, du bist jetzt schon ein paar Tage älter, du hast wahrscheinlich auch mal kleiner angefangen und trotzdem hat es sich wahrscheinlich gelohnt, hoffe ich mal.
Danke für den Seitenhieb, Philipp. Ja, ja, tatsächlich. Also der große Vorteil ist ja, man kann mit sehr, sehr geringen Summen starten. Ich glaube, ich habe mit 18, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit 20 Euro im Monat angefangen oder 50 Euro im Monat bei meiner wunderbaren Raiffeisenbank und dann langsam den Sparplan erhöht und hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich.
Und jetzt bist du Millionär und morgen sagst du, Philipp, ciao, ich mache beim Podcast nicht mehr mit.
Morgen vielleicht nicht, aber übermorgen. Nein, da dauert es leider noch ein wenig hin. Aber wie man sieht, also wie du sagst, man hat jetzt ab 18, 20 hast du irgendwie ein halbwegs geregeltes Einkommen. Oft kannst du ein bisschen was auf die Seite legen. Dieses Geld dann quasi automatisch vom Konto weg. Du kannst es gar nicht mehr ausgeben. Du musst aber auch nicht mehr kümmern. Es geht automatisch weg. Du investierst regelmäßig eine kleine Summe. Du kannst die auch anpassen, flexibel. Und du sagst, du kannst mal den Sparplan aussetzen, für ein halbes Jahr wieder anfangen, die Summe erhöhen oder senken, ganz, ganz, ganz flexibel. Also das ist eine riesige Stärke von diesem ETF-Sparplan.
Ja, es diszipliniert auch so ein bisschen zum Sparen. Ich weiß, Faultiere und Disziplin, diese zwei Wörter mögen auf dem ersten Blick nicht so ganz zusammenpassen, aber am Ende des Tages ist es ja schon so. Also man ist da wirklich, ich kann den Sparplan aussetzen, aber im Großen und Ganzen mich ja in Anführungsstrichen gezwungen, da jeden Monat zu investieren. Und im besten Fall merke ich es gar nicht und lasse das Ding dann einfach laufen.
Ja, super Beispiel. Meine Freundin zum Beispiel, die hat das über Weihnachten festgestellt, dass sie irgendwo noch ein ETF-Sparplankonto bei einer Bank hat, die mich vergessen hatte und dann mal draufgeschaut hat und sehr angenehm überrascht war, wie viel Geld sich da jetzt angesammelt hatte. Also das sind auch so Geschichten wie von Faultieren tatsächlich. Man muss es nur noch wieder finden, das Geld. Also nicht komplett vergessen, dass man irgendwas mal getan hat, aber man kommt nicht mehr ran.
Und so. Ja, gut, da hat man ja bei der Bank im Zweifel noch irgendwie eine Service-Hotline, an die man sich wenden kann.
Sie erinnern auch mit Kosten und sowas dann, glaube ich, ab und zu mal daran, dass da noch irgendwas liegt. Und
ja, so, gut. Ne, aber ne, da sollte man sich vielleicht manchmal eine Scheibe von deiner Freundin abschneiden, denn wildes Hin und Her ist auch nicht immer das Beste, im Gegenteil. Und ne, das sagt einfach nochmal, ja, wenn ich einfach lange was laufen lasse und im besten Fall vergesse, dass ich das tue, dann habe ich am Ende des Tages echt eine beachtliche Summe angespart. Mhm. So, jetzt haben wir geklärt, warum ETFs so toll sind, aber so ein bisschen muss auch das Faultier was machen, um halt ein Depot aufzubauen. So, und da gibt's ja auch so ein paar Grundregeln, wie ich denn so ein Depot mit möglichst wenig Aufwand baue, sodass ich auch in 2 Jahren wenig machen muss.
Ja, das ist so der eine Teil, würde ich sagen, der eine kleine Hürde darstellt bei diesem ganzen ETF-Faultier-Depot. Du musst dich erstmal informieren und ein bisschen reinarbeiten bei diesen ganzen Gebühren. Das ist nicht so die spannendste Aufgabe der Welt. Lohnt sich aber einmalig, weil man eben auch hier sehr viel Geld sparen kann. Und Depotgebühren zum Beispiel, darunter verstehen wir eben, ob bei jeder Transaktion, also wenn ich einen ETF kaufe oder wieder verkaufe, Kosten anfallen oder ob dieser Sparplan, von dem wir gerade geredet haben, also monatlich, vierteljährlich, quartalsweise, ob man auch da eben Gebühren zahlen muss. Und da gehen die Angebote sehr stark auseinander, muss man sagen. Wir haben jetzt hier die klassischen Filialbanken, also zum Beispiel Raiffeisenbanken, Sparkassen, Commerzbank.
Die für gewöhnlich immer sehr gute Konditionen haben.
Leider nicht mehr tatsächlich. Die sind deutlich teurer, also eigentlich die teuersten tatsächlich, wo man es machen kann. Auch deutlich
teilweise teurer. Auch unverschämt. Also ich habe mal gesehen, ein MSCI World Sparplan, also das Brot- und Butterprodukt für Anleger eigentlich, dass du überall zu laufenden Kosten von 0,1% oder 0,2% hinterhergeschmissen bekommst. Und da sagt eine Sparkasse, ja, das ist aber 1,5% wert.
Ja, da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln, tatsächlich. Ja.
Ich meine, klar, so eine Bank, die hat natürlich nochmal einen anderen Kostenapparat als jetzt so ein Neobroker, ne? Also, je mehr Zwischeninstanzen es gibt, die wollen ja alle was mitverdienen. Und desto teurer ist am Ende das Produkt natürlich. Kann ich machen, wenn ich sage, die Bankberatung ist mir das wert. Aber am Ende des Tages zahle ich da nun mal halt was drauf. Das, dabei muss ich mir im Klaren sein.
Ja, ich bin gespannt, wie lange die das durchhalten, diese dreiste Preispolitik, weil letzten Endes laufen ihnen gerade ziemlich die Kunden weg und je nachdem, irgendwann werden sie dagegen steuern müssen, denke ich. Aber ja, also sprich's an, Filialbanken meist deutlich teurer als zum Beispiel auch Direktbanken. Also Direktbanken im Vergleich zur Sparkasse ist zum Beispiel Banken, die eben ihren Service ausschließlich telefonisch oder online anbieten. Also kann man eben nicht mehr in die Filiale laufen und sagen, ich habe hier ein Problem, helft mir bitte oder beratet mich. Und dann, das ist glaube ich dein Favorit, Philipp, die sogenannten Neobroker.
Ja, das sind ja relativ neue Anbieter, wo man ja alles am Handy erledigt. Also der Aktienkauf, die Börse in der Hosentasche ist das ja im Prinzip. Und ich glaube, so am bekanntesten sind da Trade Republic und Scalable. Das Gute da ist halt, dass halt alle ETFs und alle auch Aktiensparpläne, wenn ich sage, okay, ich möchte doch vielleicht etwas auf einzelne Unternehmen noch setzen, so als kleinen Depotbooster, die kann ich alle kostenfrei besparen. Also dann habe ich einen ETF-Sparplan laufen jeden Monat und ich zahle halt erstmal keine Ordergebühren. Das sieht bei klassischen Banken oder auch Social Online Banken wie die ING, da hat man das auch, aber das Angebot ist dann teilweise nicht so groß. Also bei einer Trade Republic zum Beispiel oder einer Scalable hast du mehrere tausende kostenfreie ETF-Sparpläne zur Verfügung. Und das sieht bei manchen klassischeren Anbietern anders aus. Die haben auch welche, aber eben nicht so viele.
Wobei jetzt natürlich nicht nur die Zahl ausschlaggebend ist, Philipp. Also wir reden ja hier von einem Ausschritt hier von einem Faultier-Depot, ob man da jetzt wirklich zwischen 2400 oder 1800 ETFs wählen sollte oder wählen muss, ist jetzt die Frage. Also es geht ja darum, jetzt irgendwie einen möglichst breit anliegenden ETF zu finden oder mehrere ETF zu finden. Und da ist, sind vielleicht die Menge der ETF-Sparpläne für mich jetzt nicht die ganz, nicht das entscheidendste Kriterium.
Absolut. Tatsächlich. Ich meine, so diese Standard-Sparpläne, die hast du auch bei klassischen Anbietern ebenfalls kostenfrei zu besparen. Wenn du jetzt halt in eher etwas, in Anführungsstrichen, nischigere Produkte möchtest oder sagst, okay, ich habe jetzt hier meine Kern-ETFs, also zum Beispiel den MSCI World und dann so ein Schwellenländer-ETF dazu, um halt den asiatischen Bereich zum Beispiel mit abzudecken. Das gibt's überall, aber wenn du sagst, ich möchte dann auch Themen-ETFs zum Beispiel beimischen, ja, die sind dann halt bei manchen Anbietern nicht unbedingt kostenfrei besparbar.
Also deswegen macht es wirklich Sinn, sich darüber vorab Gedanken zu machen, weil du willst ja auch nicht dauernd dein Depot irgendwie wechseln müssen, weil da die Gebühren irgendwie steigen und du merkst, irgendwie das passt nicht zu mir. Lieber einmal richtig informieren, dann dort den ETF-Sparplan eröffnen und dann eben, wie wir sagen, erstmal liegen lassen, erstmal laufen lassen.
Wobei man muss auch sagen, so ganz, ganz kostenfrei ist auch der ETF-Sparplan über zum Beispiel Neobroker oder allgemein auch bei klassischeren Anbietern ja am Ende des Tages nicht. Auch wenn ich halt keine Ordergebühren oder so zahle und die Ausführung des Sparplans kostenlos ist, habe ich ja im Prinzip so indirekte Kosten, nämlich über den Spread. Das ist ja so die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, den ich halt für ein Kapitalmarktprodukt an der Börse zahle. Ja, jetzt muss man sagen, der ist ja gerade bei ETFs zum Beispiel oder bei viel gehandelten Aktien wie der Microsoft oder so, ist der Spread echt marginal. Gerade wenn ich zu klassischen Börsenöffnungszeiten handle, fällt das kaum ins Gewicht, ne? Also da redet man teilweise über 1 Cent Differenz. Ich glaube, damit kann man leben. Das machen alle Anbieter eigentlich so. Ja, und es zeigt sich auch, dass es da keine großen Unterschiede zwischen Neobrokern und klassischen Anbietern gibt. Also gibt es zum Beispiel auch eine Studie von der BaFin, die sagt, ja, der Spread ist eigentlich kein Problem, auch bei einer Neobank nicht, bei einem Neobroker nicht. Die haben gerade für Leute mit kleineren Ordervolumen, also wenn ich hingehe und zum Beispiel für 100 Euro irgendwas kaufen möchte, dann lohnt es sich halt oft mehr bei einem Neobroker zu kaufen, weil ich da von günstigen Kursen profitiere und gleichzeitig halt auch günstige Handelskonditionen habe.
Ja, schön, dass du es ansprichst, Philipp, aber auf lange Sicht jetzt, wenn man es wieder lange laufen lässt, würde ich sagen, ist das tatsächlich zu vernachlässigen. Dann lieber ein günstiges Depot finden und einen günstigen ETF. Wäre jetzt meine Priorität.
Absolut. Und was man vielleicht auch noch gucken könnte, das wird ja jetzt gerade interessant. Bei manchen Anbietern gibt es dann ja auch noch so ja spezielle Goodies nebenbei. Also zum Beispiel, dass dann das Geld, was nicht investiert ist, verzinst wird. Das habe ich ja bei einer Trade Republic, das habe ich bei einer Scalable. Aber bei der, zum Beispiel, wenn ich bei einer ING zum Beispiel bin und da Geld auf meinem Extrakonto habe, dann wird es halt auch verzinst. Also wenn ich sage, ich möchte das nicht nur das Depot nicht nur für die reine Geldanlage nutzen, sondern zum Beispiel auch um mein geparktes Geld, mein Notgroschen irgendwie verzinslich anzulegen, dann sollte ich da auch noch gucken, welche Anbieter mir was ermöglichen. Da gibt es auch noch teils große Unterschiede.
Ja, bei der Consorsbank zum Beispiel geht das nicht. Also wie du sagst, ja, gibt es noch Unterschiede. Und es ist natürlich die Frage, ob ich dieses Depot jetzt nur nutze für meinen ETF-Sparplan oder eben auch um als Geldparkplatz eben für meinen, wie du sagst, Notgroschen. So, jetzt sind wir bei dem Risikoprofil tatsächlich, Philipp. Also in was sollte ich denn genau investieren? Was sollten die Faultiere dann am besten machen?
Ja, wir haben es ja gerade eigentlich schon angesprochen, so einfach wie möglich, wie es halt ein Faultier halt so mag. Und da reicht im Hardcore-Fall, würde ich sagen, sogar ein einzelner ETF-Sparplan. Also wenn ich sage, ey, ich habe von Kapitalmarkt überhaupt keine Ahnung, aber ich möchte diese Renditechance, die ich da habe, mir nicht entgehen lassen, dann wird zum Beispiel, wie gerade schon gesagt, ein MSCI World oder halt ein MSCI All Country World reichen. Das ist dann also nicht nur die Industrieländer wie im klassischen MSCI World, der hat dann auch noch die Schwellenländer halt inbegriffen. Also da investiere ich einmal in die komplette Welt, mehr oder weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da sind nur die Dickschiffe drin, viel Tech, viel USA und auch eher größere Unternehmen und die kleineren Small- und Mid-Caps, die werden da ein bisschen ausgeklammert. Aber so am Ende des Tages fangen, glaube ich, Anleger, die sich mit dem ganzen Thema nicht so sehr beschäftigen wollen, immer noch am besten mit, als da jetzt wirklich also die ins kleinste Detail einzuarbeiten, wenn ich sage, ey, das soll einfach nur so laufen und ich will mich damit nicht beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall als Basisvariante ist das, denke ich, sehr zu empfehlen. Wir hatten ja auch mal im früheren Podcast schon besprochen, die sogenannte Satellitenportfolio, also da hast du irgendwie ein Basis-ETF, zum Beispiel MSCI World, MSCI World All Countries, MSCI World Socially Responsible und daneben her kannst du dann so ein paar Branchen oder Themen ETFs beimischen, um ein bisschen, also deine persönlichen Präferenzen noch mehr zu betonen für die Anlage. Zum Beispiel in Hightech oder KI oder Nachhaltigkeit, je nachdem, was dir eben entspricht oder in Medizintechnik. Also das könnte man auch so als Beimischung sicherlich empfehlen. Mhm. Von der Gewichtung her deutlich geringeren Maßen als jetzt der
Basis-ETF. Eben, weil du hast es gerade umschrieben mit Risikoneigung. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich bin fein damit, wenn ich die Marktrendite bekomme, dann sollte ich die Finger lassen von irgendwelchen ja windigen Zukunftshoffnungen. Also ja, natürlich.
Die man vielleicht auch nicht versteht tatsächlich. Also die jetzt irgendwie gut klingen, aber du weißt gar nicht so richtig, was diese Unternehmen tun, warum die profitabel sein sollen. Meistens machen die gerade noch extrem viel Schulden, diese Zukunftstechnologie. Also da eigentlich aufpassen tatsächlich.
Eben. Beispiel zum Beispiel Blockchain-ETFs. Ne? Also wenn ich halt auf, in Anführungsstrichen, Krypto-ETFs gehe und keine Ahnung habe, was das alles ist, aber irgendwo gelesen habe, ey, der Bitcoin ist ganz geil. Ja, das kann alles aufgehen. Und ich kann damit auch eine Überrendite erzielen. Wir haben das letzte Jahr gesehen, wo ja Kryptowährungen richtig durch die Decke gegangen sind. Oder auch KI kann man ja genauso gut nehmen. Ja, aber dementsprechend groß kann dann auch so das Rückschlagpotenzial sein. Oder dass sich diese Erwartungen, die ich ja an dieses Finanzprodukt habe, einfach gar nicht bestätigen. So, und dann kann halt aus der Hoffnung aus Überrendite halt ein sattes Minus werden.
Eine ganz gute Übung für die jeweilige Risikoneigung, finde ich, ist, wenn man die Sachen erstmal vom Gegenteil her denkt. Also man kann sich mal ganz gut vorstellen, du hast jetzt irgendwie im Jahr 1.000 Euro angespart bei deinem Sparplan. Stell dir mal vor, wenn dieser Wert nur noch bei 500 Euro liegt, also wenn das Depot um 50% einbricht, wie geht es dir damit? Also kannst du dir vorstellen, sagst du, kein Problem, ich will da eh noch irgendwie 10 Jahre sparen und sowas, das steigt schon wieder. Oder kriegst du die Panik und denkst dir, oh, jetzt muss ich schnell verkaufen, damit ich zumindest ein wenig Geld noch hier rausrette und so. Und je nachdem, wie man dann reagiert, denke ich, sollte man ein Depot eben eher vorsichtig oder eben auch eher offensiv ausrichten.
Und es kommt ja auch sehr aufs Alter an. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, Aktienanlage je nach Lebensalter. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut mit den Faultieren mal wieder vergleichen. Also ein junges Faultier, das noch ganz viel Energie und Elan hat, das kann den Baum etwas weiter hochklettern, übersetzt in den Anlagebereich, auch ein bisschen riskanter anlegen. So ein altes Faultier, das innerhalb 3 Tagen den Hintern zusammenkneift, sollte vielleicht dann eher auf den niedrigsten Ast steigen und dann übersetzt in Anlagesprache sich dann vielleicht mit dem MSCI World oder einem anderen Kern-ETF halt begnügen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Sehr schön. Wunderbare Formel, Philipp, würde ich sagen. Ein wunderbares Bild zum Schluss.
Vor allem auch. Mit dem Hinzahn.
Davon. Und vielleicht nochmal ganz kurz, um die größten Vorteile von dieser VT-Variante klar zu machen, denn wir machen das ja nicht zum Spaß, auch wenn dieses VT natürlich ein lustiges Bild ist. Wir reden natürlich auch für eine Altersvorsorge bei diesem VT-Depot und sowas tatsächlich. Also wenn das dein VT, wenn es nicht mehr so die Kraft hat, nach oben zu tettern, Philipp, dass es eben auch im Alter noch genug Möglichkeiten hat, um lange zu schlafen und deswegen trotzdem noch was zu essen bekommt, krass formuliert.
Weil man muss ja bedenken, ja, ich spare da jede Woche, jeden Monat Geld an. Und sogar wenn ich dann nach 40 Jahren mit der Entnahme beginne, dann nehme ich ja nicht in der Regel nicht alles auf einmal, es sei denn, ich kaufe mir eine fette Yacht und segel davon, sondern ich entnehme jeden Monat einen gewissen Betrag, um meine Rente zum Beispiel aufzubessern. Und währenddessen steigt dann ja mein bislang investiertes Geld weiterhin in Wert.
Oder du kannst das VT-Depot deinen Kindern vererben, die freuen sich zum Beispiel auch. Das wäre was für dich vielleicht, Philipp.
Ja, meine Tochter wird sich bestimmt freuen, aber ich bin ja auch gleichzeitig großer Verfechter des Leistungsgedankens, sonst würde ich wahrscheinlich hier bei der Wirtschaftswoche auch rausgeworfen werden. Und ganz davon ab, sie hat ja auch ein eigenes Kinderdepot, auch dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Also der Grundstein für ihren Börsenerfolg ist hoffentlich gelegt.
Ja, es gibt eine gute Strategie auf alle Fälle. Lass uns jetzt.
Ist übrigens auch ein VT-Depot, muss man nochmal sagen. Also da ist wirklich nur ein ETF drin und Ende.
Okay, also ein Kind hast du als VTier gleich angelegt und sowas. Ziemlich clever. Bin ich sicher, ob sie mit dem Vergleich so gut leben kann, aber das wirst du dann noch in ein paar Jahren berichten können. Also.
Okay, Felix, fassen wir doch nochmal einmal ganz kurz zusammen, wie jetzt das perfekte Faultier-Depot gelingt.
Ja, Schritt 1, verstehen, was ETFs sind, was sie für Vorteile bringen, warum die Kosten extrem niedrig sind, warum man eben mit Sparplänen extrem, mit schon mit kleinen Summen große Erträge erzielen kann. Das sind alles so die Kernelemente, die man ganz kurz verstehen muss. Und dann kann man eigentlich schon starten mit unserem Schritt 3 und nämlich dann nach dem geeigneten Depot Ausschau halten.
Heißt also zu gucken, okay, wo will ich rein investieren? Bei vielen wird es darauf hinauslaufen, irgendwie den MSCI World als Kerninvestment teilzunehmen und ein bisschen was vielleicht noch drumherum zu streuen. Dann die Frage, ja, wo habe ich mein Depot überhaupt? Da gibt es verschiedene Anbieter mit Vor- und Nachteilen. Da muss ich mich ein bisschen einmal durch den Dschungel der Angebote quälen. Und halt den besten Anbieter für mich halt rausfiltern.
Und dann zuletzt eben noch, oder fast zuletzt schon eben für sich klar machen, wie viel Risiko vertrage ich, kann ich mit Verlusten umgehen, bin ich eher der vorsichtige Typ und natürlich auch altersgemäß investieren. Das heißt, wenn ich jetzt schon Ende 50 bin, sollte man vielleicht nicht alles komplett auf einen Branchen-ETF setzen, der Wert häufig sehr stark schwankt.
Alles auf Cannabis-ETFs oder Clean Energy, der lief ja auch so gut.
Ja, der erholt sich wahrscheinlich jetzt wieder.
Vielleicht auch nicht.
Genau, und das war schon unsere Faultier-ETF-Folge. Wir empfehlen euch tatsächlich, einmal mit dem Thema zu beschäftigen, dann zu investieren und am besten dann erstmal den kühlen Kopf zu behalten, egal wie das an der Börse gerade läuft, ob es turbulent ist oder nicht, zurückzulehnen, entspannt schlafen und dann erst nach vielleicht mal einem Jahr, halben Jahr draufschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat und sich dann bestenfalls über die Gewinner zu freuen.
Weil du gerade noch das böse Wort empfehlen gesagt hast, also das müssen wir am Ende halt noch machen, unseren Risikohinweis. Wir machen hier keine Aktienempfehlungen. Wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann informiert euch selbst, auch wenn es so etwas relativ Simples wie ETFs sind.
Damit verabschieden wir uns wieder und freuen uns auf euch in der nächsten Woche.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.